Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Schade, aber kein Problem. Denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt, flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können. Die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater. Im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk.
Hallo Axel.
Heute ist unser Prinzip, was wir erläutern, das Impro-Prinzip sei persönlich. Und kleine Vorschau auf das, was heute im Podcast vorkommt. Wir schauen mal ein bisschen genauer auf dieses Führungskräfte-Modewort Authentizität. Wir werden aufzeigen, warum es keine gute Idee ist, am Arbeitsplatz ein anderer Mensch sein zu wollen als ja beispielsweise am Frühstückstisch zu Hause. Und wir erzählen eine Geschichte von einer ja sehr ordentlichen Rede, die erst in dem Moment zu einer historischen Rede wurde, als jemand dem Redner ins Wort fiel. Und mal schauen, vielleicht werden wir auch selber ein bisschen persönlich, mal gucken, wo wir da landen. Aber erzähl uns doch erstmal, warum dieses Improvisationsprinzip sei persönlich überhaupt eine Relevanz hat.
Ja, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld, dass das unsere beide Erfahrung ist, dass paradoxerweise, wenn Menschen in Führungspositionen kommen, dann ist es ja vermutlich so, weil sie irgendwas können, weil sie in irgendwas gut sind, weil die Vorgesetzten oder Kollegen Qualitäten in ihnen sehen, die sich für diese Position befähigen. Und komischerweise sind dann aber viele Führungskräfte dann nicht in der Lage, ihr Potenzial in dieser neuen Position abzurufen. Und relativ viele Führungskräfte werden den Anforderungen oder vielleicht auch ihren eigenen Anforderungen nicht gerecht. Wie kann das sein? Und wir glauben, dass es daran liegt, unter anderem, dass viele Menschen sowieso im Beruf, aber gerade wenn sie Führungskräfte werden, denken, okay, jetzt komme ich in diese Führungsposition, jetzt muss ich aber so und so sein. Jetzt kann ich aber nicht, ich kann nicht authentisch sein, beziehungsweise ich kann jetzt nicht einfach so sein, wie ich bin, sondern da gibt es bestimmte Anforderungen und dann da muss ich mich dran anpassen. Und dann werden sie aber oft unauthentisch und verkrampft und dadurch nicht unbedingt bessere Führungskräfte. Und das ist einfach in vielen Organisationen, glaube ich, wirklich ein Problem, dass die Führungskräfte nicht so gut führen, nicht so gut in ihrer Position sind, wie sie sein könnten, wenn sie ein bisschen mehr sich trauen würden, sie selbst zu sein.
Ja, du hast die Anforderungen gerade schon angesprochen und das sind ja nicht nur Anforderungen, die man so aus sich selber heraus dann an sich stellt, sondern die gibt es ja tatsächlich auch schon aus der Welt da draußen, sehr, sehr greifbar. Also ich habe im Vorfeld einfach nochmal spaßeshalber das Wort Führungsqualitäten gegoogelt und dann erhält man natürlich seitenweise Ergebnisse mit Listen. Da sind immer irgendwie mal 5, mal 8, mal 13, mal 20 Führungsqualitäten aufgelistet. Und die sollte man dann natürlich auf jeden Fall mitbringen, steht dann da. Und sehr oft findet sich eben dann auch noch dieses Wort der Authentizität. Und das finde ich dann auch immer sehr schwierig in der Betrachtung. Also man soll perfekt sein, man soll alles können, man soll all diese Fähigkeiten mitbringen als Führungskraft mal ebenso. Aber dann bitte gleichzeitig auch noch authentisch sein. Wie soll das gehen?
Ja, das stimmt. Und als ich mich mit dem Prinzip noch mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, ist mir ein, finde ich, ganz eindrucksvolles Beispiel eingefallen, wo jemand sehr persönlich war und gerade dadurch eine wahnsinnig große Wirkung entfaltet hat. Eine der berühmtesten Reden des 20. Jahrhunderts war die I Have a Dream-Rede von Dr. Martin Luther King. Das war aber nicht die Rede, die er eigentlich halten wollte, sondern er hat eine Woche vorher hat er eine ähnliche Rede gehalten, woanders, und hatte ein Manuskript, was sehr ähnlich war. Und inzwischen weiß man, dass mitten in dieser Rede, in dieser berühmten Rede, von hinten die Blues-Sängerin Mahalia Jackson gerufen hat, Martin, tell them about the dream. Und dann kann man sehen, dass Martin Luther King zögert, das Manuskript zur Seite legt und dann über seinen Traum spricht. Das war nicht im Manuskript. Und der Redenschreiber hat anschließend gesagt, so mitreißend und so persönlich und so emotional hätte er Dr. King noch nie gehört, weil er in dem Moment dann nicht mehr sachlich argumentiert, sondern wirklich persönlich geworden ist und über seine Kinder gesprochen hat, über seine Emotionen, über seinen persönlichen Traum. Und dadurch ist die Rede dann so mitreißend geworden, weil sie improvisiert und spontan war und weil sie aber auch echt war und persönlich. Also auch wenn ich als Führungskraft, ich meine, sich mit Martin Luther King zu vergleichen, wäre sicherlich, das ist, glaube ich, nicht besonders hilfreich, aber einfach, wenn ich meine Kollegen und Kolleginnen erreichen will, vielleicht sogar für ein gemeinsames Ziel begeistern will, dann geht das nur, also gerade Begeisterung, geht nur, wenn ich persönlich und authentisch bin. Das heißt, wenn ich im Büro nicht derjenige bin oder diejenige bin, die ich in Wirklichkeit bin, dann passiert in mir eine Art Spaltung und die ganze Zeit muss ich ja dann meine Reaktionen und Emotionen kontrollieren. Und gleichzeitig sind die aber trotzdem da. Und es gibt ja diese inzwischen viel Forschung über dieses Thema der Spiegelneuronen. Das heißt, dass wir in uns wahrnehmen können, was in einem anderen Menschen passiert. Wenn aber jemand unauthentisch ist und er ist eigentlich wütend zum Beispiel oder traurig, aber er tut so, als wenn er vollkommen sachlich und unemotional wäre, dann kommt da bei mir irgendwas Schräges an. Ich merke, da ist irgendwas, ist da nicht kongruent. Und dann misstraue ich dem.
Mhm. Du hast eben Themen wie Wut oder Traurigkeit auch schon am Rande angesprochen. Das sind ja eigentlich auch so Themen, die man im beruflichen Kontext, die fast schon so ein bisschen tabu sind. Aber ich musste da an eine Geschichte denken, die mir passiert ist vor vielen Jahren, fast 15 Jahren, glaube ich, also relativ am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Da hatte ich eine Mitarbeiterin, mit der ich ziemlich unzufrieden war und dann irgendwann gemerkt habe, die Leistung hat total nachgelassen. Und ja, ich habe die dann ziemlich getriezt. Hab das auch nicht verstanden, warum macht die das nicht so gut und das ist doch nicht so schwer. Und irgendwann hat mir dann mal jemand so nebenbei erzählt, so ja, es war ja auch schlimm, die hatte ja diese Fehlgeburt. Und in dem Moment war das wirklich so, wie so, als hätte mir einer mit dem Hammer in den Bauch geschlagen, weil mich das natürlich sehr getroffen hat. Ich wusste das nicht und ja, habe mich wahnsinnig geschämt und das verfolgt mich, man merkt das also sozusagen, ich erzähle das 15 Jahre später, das verfolgt mich immer noch. Und denke aber auch immer, naja, es ist natürlich, also da habe ich sozusagen Verständnis für mich selber, weil ich sage, ich wusste es ja nicht. Und damit meine ich nicht, die hätte mir das erzählen müssen, sondern das war für mich, was ich daraus gelernt habe, war, diese Themen müssen sollten, wie auch immer, in bestimmter Form auch stattfinden können. Weil wenn man solche auch sehr, sehr privaten Themen komplett verbannt aus dem beruflichen Kontext, dann können beispielsweise Führungskräfte auch gar nicht darauf reagieren, was bei Mitarbeitern wirklich los ist. Später habe ich das auch erlebt bei Todesfällen in der Familie oder Trennungsgeschichten, bei gesundheitlichen Belastungen, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dann hatten. Wenn man darüber zumindest grundsätzlich informiert ist oder sich da irgendwie austauschen kann oder das an einen rangetragen wird, das hilft. Als Führungskraft natürlich dann auch wichtig, dass man da entsprechend die sensiblen Antennen hat, sowas auch zu erspüren. Natürlich nicht im Privatleben der Leute rumzuschnüffeln, aber eben auch nicht nur stumpf auf Leistung zu gucken, sondern eben einfach das Gespür dazu haben, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist da vielleicht irgendwas dahinter, was mit dem persönlichen Leben dieses Menschen zu tun hat. Dann auch klar signalisieren, das kann einen Platz hier haben, das ist okay, darauf wird Rücksicht genommen. Ich glaube, dass das, wenn wir das zulassen, ein großer Gewinn für einen selber, für das Team, für die Organisation ist.
Ich muss jetzt einfach erstmal sagen, dass ich das einfach wahnsinnig mutig von dir finde, wie persönlich du jetzt gerade über diese Erfahrung sprichst und dass sich das 15 Jahre später auch immer noch beschäftigt. Und ich finde, das ist einfach auch ein Teil von zum Beispiel von guter Führung, dass wir Selbstreflexion zulassen und dass wir uns aber vielleicht nicht dafür verurteilen, aber einfach auch sehen, okay, da war ich vielleicht einfach nicht so achtsam und habe einfach nicht so mitgekriegt, dass es jemandem da nicht gut geht. Und dann können wir uns auch entwickeln, dann können wir wachsen. Deswegen finde ich das ja, einfach schön, dass du das erzählst. Das ist einfach ein Geschenk auch an mich und aber auch an die Zuhörer. Und dieses Prinzip des Persönlichseins finde ich einfach grundsätzlich, es ist einfach so wichtig, weil jede von uns hat einfach ein riesiges Potenzial, wenn wir einfach wir selbst sind. Es ist ja auch einfach wahnsinnig anstrengend, die ganze Zeit zu versuchen, jemand anders zu sein. Und da steht da so ein bisschen eine innere Überzeugung wahrscheinlich hinter, dass wenn ich einfach ich selbst wäre, dann wird das nicht ausreichen. Es gibt ja inzwischen auch einen Namen für dieses Gefühl, das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Und da gibt es relativ viele Menschen in Unternehmen, auch an hohen Positionen, die ganze Zeit das Gefühl haben oder denken, wenn die anderen wüssten, wer ich wirklich bin und was ich kann und was nicht, dann würden die mich, weiß ich nicht, auslachen oder rausschmeißen. Ja, ich muss mich die ganze Zeit verstellen, weil wenn die wüssten, wer ich bin, das wird nicht reichen. Das ist aber nicht wahr. Und in Organisationen, in denen sich eine Kultur entwickelt, in der klar ist, wir sind ja alle Menschen und wir sind nicht nur Objekte oder Funktionen oder Rollen. In solchen Organisationen, da kann ein Miteinander entstehen und auch ein anderes Vertrauen, auch ein Gefühl von Gemeinschaft und von einem gemeinsamen Ziel. Ja, und das ist so eine Kultur, die dann entstehen kann, ist natürlich sehr, sehr entlastend für alle und dann können wir auch wirklich gut sein.
Ja, und auch in unserer Impro-Übung wird es heute darum gehen, dass wir ganz persönlich sind. Und die Übung heißt Be Yourself, passenderweise. Und da wird es einfach darum gehen, Dirk und ich werden gleich hier eine Szene spielen, komplett improvisiert wie immer. Aber wir werden uns da nicht als irgendwelche Charaktere begegnen, sondern wirklich als der Dirk und der Axel, der wir sind. Und um das Setting für die Szene jetzt einfach spontan rauszufinden, wird Dirk jetzt hinter sich greifen in sein Bücherregal. Das können Sie als Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber er greift da jetzt irgendein Buch raus, was ihn angelacht hat. Schlägt das, ja, das ist das Beweisgeräusch, schlägt das an irgendeiner Seite auf und wird uns jetzt irgendwie ein Wort sagen, was ihm da entgegenspringt und das ist dann das Setting für unsere Szene.
Es ist das Buch Gehen oder die Kunst, ein wildes, poetisches Leben zu führen. Und es heißt, ich muss Flugtickets bestellen, praktische Dinge erledigen mit dem, was ich an Familie habe.
Oh, das ist natürlich ein super Setting, dann legen wir mal los. Dirk, wir müssen die Flugtickets bestellen.
Ja, aber meinst du, man kann jetzt wieder fliegen?
Ich tue mich da auch echt schwer mit. Aber gleichzeitig, also wenn irgendjemand einen Urlaub mal bräuchte, naja, wahrscheinlich alle. Aber auch wir. Auch wir.
Ja, das stimmt. Ja, ja, lass sie uns einfach bestellen.
Ja, ich glaube auch, wenn wir mal schön ans Meer fliegen zusammen, dass wir richtig produktiv werden. Ohne es zu merken.
Ja, die Frage ist, ob die Familien sich verstehen.
Ja, die nehmen wir ja mit. Das wird in der Tat spannend. Also bei den Frauen mache ich mir da wenig Sorgen. Ich glaube, das wird super laufen. Kinder, ja, schon mal ein bisschen schwierig. Ne?
Ja.
Und dann streiten sich die Kinder, streiten sich die Frauen, streiten wir uns am Ende auch.
Ja, also früher, als ich noch deutlich jünger war, war das ja immer auch die große Beziehungsprobe. Da haben viele Beziehungen auch die erste Urlaubsreise nicht überstanden.
Viele? Okay. kann ich nachvollziehen. Aber ich bin ehrlicherweise, muss ich sagen, da bei uns beiden ziemlich unbesorgt. So, also wir haben ja getrennte Zimmer, oder?
Ach so. Weil
das fände ich gut.
Na gut, will ich mal nicht so sein.
Aber sonst, glaube ich, mache ich mir da wenig Sorgen. Ja. Wir kennen uns ja jetzt auch ein bisschen. Gut, ja, aber nicht stimmt. Zu gut.
Das finde ich ist auch das Geheimnis, dass man zwischen Nähe und Distanz einfach gut hin und her wechseln kann, dass man sich auch zurückziehen kann und sich dann wieder treffen kann, dass man sich nicht so eng auf der Pelle hockt. Und außerdem geht es ja auch darum, um die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen.
Ja. Das ist mir gerade nochmal eingefallen. Mal ganz ehrlich, wollen wir das nicht beide wirklich auch?
Auf jeden Fall. Letztlich, wir rufen an.
Ja, wild und poetisch. Cool. Ja, das war jetzt nicht besonders spannend, aber es fühlte sich gut an.
Ja,
Und wir haben was über uns selber gelernt, nämlich nochmal über uns, über uns beide wild und poetisch sein. Das gefällt mir ziemlich gut.
Das stimmt.
Ja, was mir gerade bei der Übung total aufgefallen ist, im Nachdenken jetzt im Nachhinein, ich fand das total schwierig. Ich fand das total schwierig, eine Szene mit dir zu spielen, einfach als ich selber. Weil es manchmal, gerade auch wenn man ne, Impro-Theater-Erfahrung hat wie wir, leichter ist, in eine Rolle zu schlüpfen. Und ich glaube, das ist wie so oft eine ganz gute Metapher auch fürs wahre Leben. Dass es manchmal leichter ist oder oft leichter ist sogar, etwas vorzutäuschen, was anderes zu sein, anstatt einfach man selber zu sein und das zu erzählen, weil man automatisch denkt, das ist wahrscheinlich langweilig oder nicht interessant genug. Und ja, wir hatten das Thema natürlich jetzt schon öfter in die Relevanz für Organisationen, aber wir versuchen ja auch immer so ein bisschen auch ein paar Ideen mit reinzugeben hier in dem Podcast, was man konkret machen kann, um das wirklich auch das Prinzip umzusetzen, dass es nicht nur theoretisch bleibt.
Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, was einfach wichtig ist, und die Erfahrung machen wir, glaube ich, auch gerade in diesen ganzen, also im Homeoffice und Videocalls und so weiter. Es ist wichtig, einander nicht nur als Rollen, Funktionen und Objekte zu betrachten, sondern zu sehen, wir sind eben auch Menschen. Wir haben auch ein Leben außerhalb der Arbeit. Deswegen sowas wie, es ist Familientage, gibt irgendwelche Events, wo die Familien mitkommen oder die Kinder mal ins Büro mitkommen oder so. Oder zum Beispiel Bürohunde, dass Menschen ihre Hunde mitbringen können. Und ich finde, nach meiner Beobachtung ist es zum Beispiel, was sich total verändert hat in Meetings. Früher sind wir in Meetings gekommen und wenn es noch nicht losgegangen ist, dann hat man sich ein bisschen unterhalten, sich vielleicht auch ein bisschen kennengelernt, die Leute neben einem saßen, die man vielleicht noch nicht kannte. Heute ist es ganz oft so, dass alle auf ihre Handys starren und dann, wenn es losgeht, geht's los und dann legen sie die Handys weg. Aber dieses ganze Informelle ist ja total schwierig geworden. Und auch in Videokonferenzen, das Informelle ist wirklich schwer herzustellen. Und das, glaube ich, muss man wirklich einfach berücksichtigen, auch bei, dass man da einen Raum für schafft. Und sowas wie, dass private Themen in die Planung in der Firma einbezogen werden, ist, finde ich, unerlässlich, weil es ist einfach so, wenn jemand Kinder betreuen muss, die im Homeschooling sind, dann kann man nicht so tun, als wenn das nicht so wäre. Oder wenn jemand seine Eltern pflegen muss, dann ist es nun mal einfach so. Und dann kann man nicht so tun, als könnte man jetzt darauf bestehen, dass jetzt aber, du hast den Vertrag unterschrieben und es musste 8 Stunden vor Ort sein oder so. Das ist einfach unrealistisch. Und man treibt die Leute dann da rein, dass sie sich krank melden müssen oder sonst irgendwas. Aber besser wäre es, wenn es offen wäre.
Ich finde ja wie immer, dass wir sehr gute Argumente für das Prinzip heute eben sei persönlich geliefert haben. Aber ja, wir schauen ja auch immer so ein bisschen drauf, was hindert uns eigentlich an der Anwendung?
Ja, und einerseits ist es natürlich gut, sich zu zeigen mit seinen persönlichen Sachen. Andererseits ist es aber natürlich auch total nachvollziehbar, dass uns das einfach vielleicht Angst macht möglicherweise oder dass wir dann den Attacken des inneren Kritikers ausgesetzt sind, siehe unsere Folge 4 unseres Podcasts, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, Authentizität heißt ja nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit einfach alles raushauen, was uns gerade irgendwie so irgendwo durchrauscht, sondern wir müssen natürlich trotz allem situationsangemessen agieren. Das Büro ist ja keine Selbsterfahrungsgruppe. Aber dieses Thema Selbstreflexion ist gerade für Führungskräfte, finde ich, unerlässlich. Also beispielsweise mit Coaching, sich solche Themen anzugucken wie, ich habe eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter und ich werde immer total wütend, wenn ich mit denen Kontakt habe. Das dann nicht auf die Mitarbeiterin zu projizieren, sondern zu sehen, okay, ich habe da offenbar irgendein Thema mit Wut. Und authentisch sein heißt in dem Moment auch nicht, die Mitarbeiterin anzuschreien, sondern das wahrzunehmen und zu fühlen und dann für sich dran zu arbeiten.
Ja, was uns da ja dran hindert, das dann auch wirklich zu tun und das so mit aufzunehmen, auch beispielsweise in einen Coaching-Prozess, ist so ein, ja, wie ich finde, ein Missverständnis, dass Arbeit und Leben zwei getrennte Welten sind. Also es gibt ja auch diesen Ausdruck der Work-Life-Balance, der sehr oft strapaziert wird. Der ist natürlich gut gemeint, also wenn man guckt, was ist damit gemeint. Aber durch den Begriff alleine schreibt er natürlich so eine Trennung implizit fest. Das ist aus meiner Sicht falsch verstandene Professionalität. Wir müssen bestimmte Rollen erfüllen. Wir sind nicht einfach Menschen, die einander begegnen. Aber ich glaube, wenn wir es eben schaffen, das zu tun, dann können wir sehr viel gewinnen und wir müssen das. Wir sprechen ja öfter davon, dass wir einfach in einer sehr komplexen Welt leben und sehr viele von uns sehr komplexe Herausforderungen meistern müssen. Und wenn wir die meistern wollen und nicht wollen, dass die von irgendwelchen Robotern oder künstlicher Intelligenz bewältigt werden, dann geht das nur, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir menschliche Verbindungen knüpfen. Wir müssen kooperieren, um eben wirklich optimale Ergebnisse zu erzielen. Aber solche menschlichen Verbindungen entstehen nur wirklich richtig über Empathie. Und echte Empathie wiederum kann nur entstehen, wenn wir einander ehrlich begegnen. Also ich kann mich nicht in jemanden hineinversetzen, hineinfühlen, das meint ja Empathie, wenn dieser Mensch das nicht zulässt, wenn er seine echte Persönlichkeit versteckt. Also wir gewinnen sehr viel, auch als Führungskräfte, indem wir da mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir den Mut haben, uns an das heutige Prinzip zu halten, persönlich zu sein, weil dann können sich andere eben empathisch in uns reinversetzen, lassen das vielleicht selber auch zu und dann gewinnen wir diese menschlichen Verbindungen, die uns dann alle weiterbringen auf in Bereiche, die wir uns vorher vielleicht gar nicht haben vorstellen können.
Und was mir in dem Zusammenhang auch wirklich wichtig ist, das ist wirklich ein persönliches Anliegen, dieses Empathie ist ja gerade so ein bisschen, ich würde mal sagen, in Mode. Empathie funktioniert aber wirklich nur über Echtheit und über sich einlassen. Das geht nicht, wenn ich einen Wochenendkurs belege in empathisch führen, weil das nun gerade in Mode ist und weil Simon Sinek das gerade gut findet oder sonst was, sondern da geht es wirklich in einer bestimmten Art und Weise ans Eingemachte. Da geht es wirklich um mich und um meine innere Resonanz. Und wenn ich zum Beispiel, da bin ich hundertprozentig überzeugt von, wenn ich Empathie spiele, weil ich irgendwo kognitiv verstanden habe, das ist gerade angesagt, wenn ich so tue, als wenn ich empathisch wäre, es aber nicht bin, dann merkt das Gegenüber das sofort und verliert vollkommen das Vertrauen in mich.
Ja, das war eine sehr persönliche Folge, wie angekündigt. Und wir hoffen natürlich, dass sie unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen gefallen hat. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.